Zwischen Geborgenheit und Verborgenheit bleibt kein Wort, das reicht. Und vielleicht feierst du meine kindlichen Strichmännchen-Texte und klebst sie an deine Wand. Unterbrichst behutsam meine gestammelten Erklärversuche für mein krummes Gekritzel über den Rand. Ja, und nicht mal die hast du jemals verlangt. Da sind keine Worte für dich. Aber bei dir verorte ich mich.
Gott im Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Martin Buchholz und spreche in diesem Podcast mit meinen Gästen über ihre ganz persönliche Reise mit Gott. Heute zu Gast Marco Michalsig. Marco, grüß dich, schön, dass du Zeit für uns hast.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Marco, wir fangen mit einer zutiefst philosophischen Frage an. Es sind gleich drei. Wer bist du? Was machst du? Und wovon lebst du?
Das ist sehr philosophisch, das stimmt. Die Kurzform versuche ich mal. Ich heiße Marco Michalsig, ich bin Spoken-Word-Künstler und komme aus Marburg an der Lahn. Habe ich eine Frage vergessen?
Ja, wovon du lebst.
Wovon ich lebe. Ja, mehr oder weniger von der Kunst, vom Schreiben, vom Auftreten, vom Workshops geben. So irgendwie so ein buntes Potpourri an Sachen, die alle was mit Schreiben und Texte auf Bühnen bringen zu tun haben, würde ich sagen.
Wieso heißt das eigentlich bei dir Spoken-Word-Künstler? Soweit ich weiß, sind deine Texte auf Deutsch.
Das stimmt. Ja, das ist so ein bisschen der Genrebegriff. Also vielleicht sowas wie in der Musik wie Punkrock oder Reggae oder Hip-Hop oder sowas. Das ist halt so das, was oben drüber steht. Im Grunde ist es Lyrik, die aber geschrieben wird, meistens mit dem Gedanken, die auch gesprochen auf der Bühne zu hören oder vorzutragen. Das ist eigentlich das, was sich dahinter verbirgt. Hat eine gewisse Verwandtschaft auch mit Rap-Musik. Da sage ich oft, das sind so zwei Flüsse, die so aus derselben Quelle mal kamen irgendwann oder sich manchmal auch so ein bisschen überschneiden.
Meine Mutter würde jetzt sagen, und davon kann man leben.
Ja, zu Recht. Also kann man, konnte man eigentlich auch ganz gut oder konnte ich zumindest eigentlich auch ganz gut. Dann kam diese doofe Pandemie, dann war es natürlich schwer, weil alles, was mit Live und vor Menschen stehen zu tun hatte, natürlich so weggefallen ist. Aber ja, also wenn man sich so seine Nische sucht und die auch halbwegs findet, dann funktioniert das.
Dies ist ein Podcast, in dem es um Gott geht. Du bist ein Sprachkünstler. Sprache und Gott, das ist ein uraltes Thema, das Menschen schon Jahrtausende beschäftigt, weil ja die Frage ist, wie können wir das überhaupt angemessen von dem Unvorstellbaren reden? Gib uns noch mal eine Kostprobe, wie du von Gott redest.
Das mache ich sehr gerne. Ich habe dieses Buch mitgebracht. Da ist ein Text drin. Da würde ich sagen, das ist so ein Versuch von mir, so was wie ein Gebet in Gedichtform zu formulieren. Und wo ich auch versucht habe, irgendwie, gerade weil das so schwer ist, man braucht ja immer Bilder irgendwie, um Gott zu fassen zu kriegen. Und die sind dann belastbar bis zu einem bestimmten Punkt. Danach kippen die auch wieder und merken, ja, manches stimmt, aber auch nicht alles und irgendwie so. Ich habe versucht, irgendwie nach Bildern zu suchen in diesem Text. Und dann stehe ich vor dir und bekomme wieder kein richtiges Wort heraus. Da ist etwas in mir, das dich meist nicht versteht, aber dir irgendwie trotzdem glaubt. Such für dich nach mächtigen Metaphern und werde Zeuge, wie sie alle nicht passen. Nach Kitsch klingen, obwohl sie mitsingen und dann abgegriffen verblassen. Und wenn selbst die Poesie versagt, präzise auf den Punkt zu bringen, was es mir bedeutet, wenn du sagst, wie sehr du mich magst, scheint stilles Staunen die angemessenste Ausdrucksform für dich. Wenn selbst mein Zweifel seine nervigen Fragen vergisst, ein Gott, den es gibt, gibt es nicht. Aber was soll ich dir denn heute sagen? Wir ließen die Kinder ertrinken, aber retteten die Kathedralen, verschluck mich häufig heftig an den Kanten meines eigenen Amen. Bekomm die Worte nicht aus mir und erst recht nicht zum Himmel rauf. Meine Kommunikation beschränkt sich mitunter auf inbrünstig ausgeatmeten Kippenrauch und ich stell mir gern vor, dass du darin findest, was ich versuch zu formulieren. Und doch bin ich ganz an dich geklammert. Da ist so viel Trost im Trotzdem und dass du mich in deiner Hand hast. Bis mein Verstand eine Grenze schafft und meint, das sei albern zu denken, dass du überhaupt Hände hast. Manchmal ist mein Glaube nicht mehr als eine leere Hand, die sich trotzig schließt um den Satz, du bist Liebe. Ein Gott, den es gibt, gibt es nicht.
Du redest sehr vertraut mit Gott, sehr persönlich, sprichst ihn an.
Ja, auch nicht immer, auch nicht immer so, aber das war so ein Versuch, dieses Gespräch und dieses Ringen irgendwie auf den Punkt zu bringen.
Ich habe neulich Lotte gehört im Tauschkonzert und da sagte sie, Gott und ich führen gerade eine offene Beziehung.
Das ist auch eine schöne Formulierung. Ja.
Wie würdest du deine Beziehung beschreiben zu Gott?
Ja, ich finde den Begriff total schön. Ich verstehe auch, glaube ich, was sie damit meint. So hätte ich es wahrscheinlich nicht benannt, aber ich weiß gar nicht, wie ich es auf den Punkt bringen möchte. Ich würde schon Beziehung sagen, aber es ist keine offene Beziehung, aber es ist schon auch manchmal eine schwierige Beziehung.
Wie hat die angefangen bei dir? Erinnerst du dich daran? Ist das, begleitet dich das von Kindesbeinen an?
Ja, würde ich schon sagen. Also das hat mich durch meine Familie hat mich das schon irgendwie, also gefühlt, seit ich denken kann, irgendwie begleitet. Und ich kenne diese ganzen Bibelgeschichten schon, seit ich Kind bin. Und also das war jetzt immer so eine Sache, die da war, die ich auch erst später so ein bisschen grundsätzlich mal hinterfragt habe. Und wo ich mich dann vor allem dran abgearbeitet habe, war dann irgendwann so die Form. Muss man das so übernehmen und muss man das so glauben, wie man das gelernt und vorgemacht bekommen hat.
Was hast du denn da so gelernt? Was war das für ein Gott, den du als Kind kennengelernt hast?
Ja, ich fand das ganz, ganz ambivalent. So das, was ich selber so rausgezogen habe, gerade aus diesen, ich sag mal, Kinderbibelgeschichten, das war eigentlich ein sehr freundliches, ein sehr liebevolles Gottesbild. Und was ich aber so in dem Drumherum, in den gemeindlichen und kirchlichen Zusammenhängen da so vermittelt bekommen habe, das war eher fast das Gegenteil. Das war ein sehr strenges Gottesbild, ein sehr forderndes Gottesbild vielleicht auch. Und irgendwie hatte ich schon als sehr junger Mensch so das Gefühl, irgendwie passt das nicht zusammen. Kann aber natürlich auch daran liegen, dass ich es einfach nicht so gut verstehe, wie die Leute, die da vorne sind. Ne? Also die werden es ja wohl besser verstehen als ich als Neunjähriger oder sowas.
Wie bist du denn mit der Spannung umgegangen, wenn du sagst, eigentlich fandst du viele Geschichten so tröstlich und so, aber dann irgendwie von anderer Seite gab es irgendwie Druck. Wie hast du das als Kind so verarbeitet?
Ich glaube, ich habe das schon da, also ganz unbewusst natürlich, irgendwie stark getrennt. Das eine ist irgendwie das, was ich gut finde oder was mir irgendwie auch was gibt. Und das andere ist halt ganz stark die Form, wie eben sich dieser Glaube so ausdrückt. Und das war natürlich schon eine Spannung für mich, weil ich erstmal dachte, das ist halt die einzige Form, die es gibt. Menschen, die glauben, die christlich glauben, die sind halt alle so. Ne, das ist ein so ganzen...
Hast du gedacht?
Habe ich gedacht, genau, habe ich gedacht. Und das war natürlich schwierig für mich, weil ich dann irgendwann dachte, gut, also dann muss ich wahrscheinlich irgendwann dieses ganze Thema Gott, diese ganze Person vermutlich über Bord werfen, weil das passt für mich irgendwie nicht.
Ne? Was passte da nicht? Was ist das fordernd und so? Was gab es da irgendwie so strenge Regeln?
Ja, ja, genau. Also ich fand es sehr, sehr moralistisch, sehr, genau, sehr eng, sehr starke Regeln irgendwie. Also da gab es schon auch sehr klare Vorstellungen, was man darf und was man nicht darf. Vielleicht auch sogar, wie man auszusehen hat. Und das war eine Zeit, ich habe ja schon eben ein bisschen erzählt, so Hip-Hop und Rap, so sah ich halt auch aus, ne? So als Teenager und als junger Mensch, und das hat da einfach nicht so gut reingepasst. Ne? Und ich war auch da schon irgendwie so ein bisschen künstlerisch unterwegs, und so dieses Angepasste in ganz engen Grenzen zu denkende, das fand ich da irgendwie schon immer schwierig. Und habe aber auch gleichzeitig gedacht, dieser Gott, der mir da begegnet in diesen Geschichten, den empfinde ich viel freigeistiger, ne? Und viel, viel, viel größer, und gar nicht so, dass man den so einsperren kann in so kleine Boxen irgendwie.
Also du meinst, der Gott, den du vielleicht da noch gesucht hast oder so, war nicht ganz so kleinbürgerlich wie der, den du in der Gemeinde erlebt hast?
Ja, oder? Ja, genau. Also hab ich gehofft, dass das nicht so ist, ne? Oder hoffe ich vielleicht auch immer noch, dass das nicht so ist. Aber irgendwie so gerade, ne, wenn man sagt Gott und Sprache und guckt sich so dieses Schöpfungsgedicht ganz am Anfang von der Bibel an, wo Gott durch Sprache das Universum und alles, was dazugehört, irgendwie erschafft, das klingt für mich total wild und unangepasst, ne? und kreativ und künstlerisch. Und das dann in so ganz engen, das darfst du aber nicht und was sollen denn die Leute denken, Kategorien, passt, also hat irgendwie nie so richtig zusammengepasst für mich.
Schöpfungsbericht ganz am Anfang, hebräische Bibel, Bereshit bara Elohim, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und dann geht's los und Gott sprach.
Ja.
es werde Licht und es ward Licht.
Ja, das ist ja spannend, ne? Also es gibt ja so den fast schon kitschigen Satz irgendwie, Gott ist ein Künstler, gerade wahrscheinlich die Kreativen sagen den wahrscheinlich manchmal gerne. Und ich habe dann irgendwann mal gedacht, wenn das so ist, dann würde mich schon interessieren, was ist denn das für eine Kunstform, ne? Und was für eine Art von Künstler oder Künstlerinnen vielleicht ja auch und welche Materialien werden da verwendet und wie ist der Kreativprozess und kann man dabei zugucken und sowas. Und da ist natürlich der offensichtlichste Take bei der ganzen Sache, es ist natürlich auch ein Spoken-Word-Künstler, ne? Weil das, was da dann passiert, entsteht ja durch das gesprochene Wort und dadurch entstehen auf einmal Dinge, die vorher nicht da waren.
Das nenne ich mal ein Spoken-Word mit echter Wirkung. Ne?
Ja, absolut. Ja.
Sag mal, du hast erzählt von, sagst, da gab es eben Sachen so, die dich dann auch gestört haben oder die dich da beengt haben. Gibt es Sachen auf deiner Glaubensreise, von denen du dich verabschiedet hast? Und welche sind das?
Also vor allem, glaube ich, manche Gottesbilder, gerade so dieses sehr strenge und so dieses, wenn du dich nicht an diese und diese Regeln hältst, dann ist Gott sauer auf dich oder vielleicht auch nur traurig, ne? Das ist ja manchmal auch so viel subtiler, ist gar nicht nur immer der zornige Gott, sondern vielleicht auch der dann einfach sagt, ach schade, das ist jetzt aber ärgerlich, dass du es wieder nicht hingekriegt hast irgendwie.
Bisschen wie die enttäuschte Mutter oder so.
Ja, schon irgendwie. So, und das hat für mich dann irgendwann, hab ich gedacht, nee, ich weiß es natürlich nicht am Ende des Tages, aber irgendwie passt es für mich nicht. Und das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das wirklich zu diesem Schöpfergott dazugehört irgendwie. Dass er so kleinkariert ist.
Ja, und wie ging dann deine Reise weiter?
Ich glaube, es war dann wirklich so immer ein Fuß vor den anderen, so ein bisschen zu gucken, was möchte ich davon behalten und was möchte ich nicht behalten. Ich habe dann gerade ganz viele unterschiedliche Formen so ein bisschen ausprobiert und immer so einen Schritt, also für mich gefühlt so immer einen Schritt weiter raus, wo ich so dachte, raus aus dieser Enge, es muss doch noch was anderes geben, ne? Und dann habe ich da auch auf freiere Formen gefunden, dann gemerkt, naja, aber boah, da ist die Form vielleicht irgendwie schöner, aber der Inhalt ist eigentlich trotzdem derselbe. Und ich würde sagen, auf der Reise bin ich immer noch so ein bisschen dazu zu suchen und unterwegs zu sein. Was ist denn auch eine Ausdrucksform für mich, wie ich das, was ich glaube oder zumindest manchmal glaube, da auch irgendwie mit anderen zusammen ausdrücken und ausleben kann.
Mhm. Ich würde mal fragen, warum ist dir das eigentlich noch wichtig? Also wenn du das als beengt erlebt hast, kann man nur auch sagen, vielleicht ist es ja auch einfacher, gar nichts zu glauben. Oder können wir uns das vielleicht gar nicht aussuchen? Ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
Ja, ich glaube, ich habe so das Gefühl, ich kann es mir nicht so richtig aussuchen, okay. Weil ich merke, selbst wenn ich nicht in irgendeiner Kirche oder irgendeiner Gemeinschaft drin bin, ist das Thema, beschäftigt mich trotzdem. Ne? Also über Gott und das, was ich glaube oder nicht glaube, denke ich trotzdem total viel nach und schreibe ich auch total viel drüber und arbeite mich dran ab. Also irgendwie, das ist natürlich ganz viel Prägung und natürlich auch immer noch ganz viel Verarbeitung von dem, wie ich aufgewachsen bin. Aber irgendwie, ich finde es auch super spannend und faszinierend und es gibt mir irgendwie auch was. Von daher, ich habe es nie ernsthaft versucht, dass ich gesagt habe, ich schmeiße jetzt alles über Bord, weil es so beengend war. Und ich glaube, es liegt schon daran, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass ich das schon als Kind irgendwie getrennt habe. Das ist irgendwie Gott und den empfinde ich irgendwie als hilfreich und als liebevoll und als zugewandt. Und das ist halt irgendwie das, wie es ausgelebt wird. Das ist irgendwie die Form, wie Menschen meinen, so müsste man sich diesem Gott nähern oder sowas.
Was gibt dir das, diese Gottesvorstellung, sich damit weiter auseinanderzusetzen? Ne, man kann es ja sagen, ein Therapeut würde vielleicht sagen, ja gut, der muss seine Kinder noch ein bisschen verarbeiten und so.
Ja, ist sicher auch was dran.
ist was dran, aber so wie du es beschreibst, ist da ja offenbar auch so ein etwas Faszinierendes Thema kann man gar nicht sagen, was ist Gott? Eine Energie, eine Person, irgendwas fasziniert dich daran. Kannst du das näher beschreiben?
Ja, also ich habe irgendwann so für mich überlegt, was ist so der Satz, auf den ich es irgendwie zuspitzen könnte. Und dann gibt es so einen ganz kurzen Vers in der Bibel, der besteht nur aus drei Wörtern. Gott ist Liebe, Punkt. Und dann habe ich so gedacht, das ist erstmal was, mit dem ich arbeiten kann. So, und so, wenn ich mir das so vorstelle, als ob das so, was weiß ich, als ob das so auf dem Boden stände, dieser Satz, Gott ist Liebe und dahinter ein Punkt, habe ich immer so gedacht, wenn ich mich auf diesen Punkt draufstellen kann, der hinter diesem Satz ist, und mir von da alles andere angucken kann, das finde ich erstmal total hilfreich. Das ist so ein Verankerungspunkt irgendwie. Und alles, was da noch so dranhängt, auch manche theologischen Sachen oder Glaubenssätze, da würde ich ganz oft sagen, boah, weiß ich auch nicht so richtig. Aber diesen Satz, den finde ich erstmal tröstlich und wichtig. Dass, wenn das stimmt über Gott, dann lohnt es sich für mich erstmal, das noch nicht komplett über Bord zu werfen.
Mhm, du bist ein Freund der Sprache. Gott ist Liebe. Das Wort Liebe kommt in jedem Schlager vor. Es ist ja nun wirklich in aller Munde sozusagen. Mhm. Und was ist Liebe für dich? Was Romantisches? Kann Liebe auch was Hartes sein? Was Schmerzhaftes? Haben wir alle schon erlebt. Mhm. Da Sprache dein Metier ist, beschreib mal, was Liebe für dich bedeutet.
Das ist die schwerste Frage überhaupt, glaube ich. Naja, also in dem Kontext finde ich, also verbinde ich nichts explizit Romantisches damit, glaube ich, sondern ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein Gegenpol wieder zu dem, oder vielleicht auch so ein trotziger Gegenpol zu diesem Gottesbild, mit dem ich aufgewachsen bin. Ne? Also, dass man sagt, Gott ist nicht zornig oder Gott ist nicht wütend oder traurig, sondern Gott ist Liebe. Irgendwie. Und auch nicht in so einer Abstufung, dass man sagt, ja, Gott ist natürlich schon Liebe, Komma. Aber deswegen finde ich ja diesen Punkt so wichtig, da kommt nämlich kein Komma irgendwie. Und da kann man nicht sagen, ja, das stimmt zwar schon, aber man muss dieses ganze andere bedrohliche Zeug schon auch mitdenken. Und diese Liebe, die schließt auch nur manche Leute mit ein, die das ganz gut hinkriegen oder die so zu unserem Club gehören. Nö, steht da alles nicht. Ne? Das ist einfach ein Punkt. Also gerade dieses bedingungslose, allumfassende, ich nehme dich an, so wie du bist und ich sehe dich, so wie du bist, das steckt, glaube ich, für mich ganz viel darin.
Also angenommen sein.
Auch gut gefunden sein, irgendwie so auf eine Weise, ja.
Gott finde dich gut.
Ist doch ein guter Satz.
Ja. Ich glaube, an der Stelle, die du da zitiert hast, ist es so, da steht auch noch, also Gott ist Liebe, darum lasst uns einander lieben. Exakt. Denn wie kannst du behaupten, du liebst Gott, wenn du hier mit den Leuten, mit denen du zu tun hast, auf die ständig sauer bist oder zornig bist und so. Hat das eine Bedeutung für dich? Also, weil Gott ist ja auch schon mal, den kann man sich auch gut vom Hals halten. Ne? Also Gott ist Liebe und ich mache hier, was ich will. Oder wie ist das für dich? Oder siehst du da eine Verbindung zwischen der Liebe zwischen Menschen und der Gottesliebe?
Ja, also das finde ich eigentlich auch so einen ganz fantastischen Aspekt von diesem Vers oder überhaupt von diesem Gedanken, dass Gott Liebe ist. Das ist ja erstmal auch wieder nur ein philosophischer oder ein theologischer Satz, ne, der irgendwie so in der Luft rumgeistert. Aber das ist ja das, wo es praktisch wird. Ne? Und da würde ich auch sagen, also wenn ich mich frage, wofür überhaupt oder was gibt mir das überhaupt, dann würde ich sagen, wenn diese Gottesbeziehung, diese Gottesbegegnung und dieser Satz, Gott ist Liebe, wenn der mich nicht befähigt und motiviert und anstiftet, andere Menschen zu lieben und mich selbst auch, dann ist es halt einfach nur eine schöne Idee, die keine Auswirkungen hat. Dann kann man da ganz viel drüber reden und Texte drüber schreiben und sich dran abarbeiten, aber dann hat es halt keine Hände und Füße und Zähne irgendwie. Dann ist es halt ein bisschen harmlos. Also deswegen würde ich schon sagen, da wird die Liebe sichtbar, so im Miteinander, im andere Menschen lieben, im andere Menschen sehen und auch im sich selber annehmen und sich selber lieben.
Ich sag mal, so unsere Existenz in diesen Zeiten hat für viele Menschen auch viel mit Angst zu tun. Mit Angst, mit Furcht und wo wir jetzt so über religiöses Verständnis von Liebe reden, fällt mir noch so ein anderer Satz ein. Furcht ist nicht in der Liebe. Hilft Liebe dir oder diese Gottesliebe, hilft sie dir, mit Angst fertig zu werden?
Ich würde sagen, manchmal mehr, manchmal weniger. Also das wäre, glaube ich, vermessen zu sagen, ich hätte jetzt auch gerade in den letzten Jahren überhaupt nichts mit dem Thema Angst zu tun gehabt. Also gerade als selbstständiger Mensch, der sein Leben und seinen Unterhalt mit dadurch bestreitet, dass er eben auf der Bühne steht und es gab keine Bühnen, kann ich jetzt nicht sagen, boah, weil ich diese Liebe kenne und erfahren habe, hatte ich gar keine Angst und habe mich so total hoffnungsvoll da einfach reingeworfen, sondern ganz im Gegenteil. Also das hat mir schon Angst gemacht und Ach, ich weiß auch nicht. Also ich bewundere irgendwie und beneide vielleicht auch manchmal Menschen, die das so sagen können. Ich kann das ganz oft nicht, weil ich natürlich auch ganz schnell an den Punkt komme, dass ich sage, ja, das ist aber natürlich auch, vielleicht hast du es dir aber auch nur ausgedacht. So, vielleicht stimmt es ja auch gar nicht. Und dann stehst du da mit deiner Angst und hast die irgendwo verankert, wo überhaupt kein Boden ist. So.
Hm. Und wie gehst du mit diesen Zweifeln um? Also das heißt, höre ich so raus, dass du sagst, ja, das sind dann aber auch Zweifel. Vielleicht ist das Ganze eine Fantasie. Also vielleicht ist Gott eine Fantasie in deinem Kopf. Und dann, Bier trinken, drüber schlafen, nächsten Tag ist vorbei. Oder, oder arbeitest du daran? Oder wie gehst du damit um?
Also ich finde Zweifel grundsätzlich erstmal gar nichts Schlimmes. Ich finde nicht, dass man sagen müsste, Zweifel ist das Gegenteil von Glaube.
Sondern irgendwie. Was ist es?
Ich weiß, vielleicht sowas wie die Rückseite. Irgendwie so, wenn du das als Münze denkst oder sowas. Das ist natürlich manchmal eine sehr nervige Rückseite, die ist nicht so schön wie die Vorderseite. Legt man vielleicht damit Absicht lieber immer andersrum auf den Tisch. Aber ich finde, das gehört unweigerlich dazu. Also ich würde fast sagen, jemand, der nie zweifelt, dem könnte ich nur ganz schwer abnehmen, dass er das mit dem Glaube wirklich ernsthaft meint. Ne? Also good for you, wenn das jemand kann, aber ich krieg's nicht so richtig hin. Und ich komme mehr und mehr an den Punkt, dass das auch gar nicht schlimm ist, sondern dass das irgendwie auch ein Zeichen dafür ist, ich bin damit unterwegs, ich nehme das ernst und beschäftige mich damit.
Na, da kann ich mir aber jetzt Leute vorstellen, die sagen, boah, wie kannst du sagen, ich nehme das nicht ernst, nur weil ich felsenfest überzeugt bin, dass ich weiß, wie Gott ist.
Ja, na klar, ist auch eine steile These. Ich kann das natürlich auch ja nur im Endeffekt für mich sagen. Ne? Und ich merke, je ernster ich das nehme als auch denkender und mir Gedanken machender Mensch, desto mehr hinterfrage ich auch Dinge. Und ich finde es auch gar nicht schlimm. Das hält mich jetzt nicht nachts wach, weil ich mir so denke, wenn das wirklich so stimmt mit Gott und auch nur halbwegs so ist, wie ich es mir vorstelle, dann kann ich auch so viel zweifeln und hinterfragen, wie ich möchte, fällt davon jetzt auch nicht irgendwie vom Stuhl. So. Und wenn doch, dann war es nicht Gott und dann ist es auch gut, dass wir das einmal durchgedacht haben.
Mich interessiert halt, was dich irritiert an Menschen, die mit so einer großen Selbstsicherheit, das glaube ich, jeder von uns ist so Menschen schon begegnet, die eben auch sowas ausstrahlen, so eine absolute Selbstsicherheit, also felsenfest davon überzeugt sind, so wie sie Gott sehen, das ist richtig. Was irritiert dich da? Und warum sagst du, fällt mir schwer zu glauben, dass die ernsthaft sich mit dem Glauben auseinandersetzen?
Ja, also so absolut würde ich es gar nicht sagen.
Doch,
also,
doch.
Nee, aber, also mag aber, ja sein, dass jemand das wirklich kann. Aber ich würde dann wirklich mich drüber wundern, dass man überhaupt niemals an den Punkt kommt, wo das mal ins Wanken gerät. Also sei es durch irgendwelche Schicksalsschläge oder auch nur irgendwelche Gedanken, die einem vielleicht mal begegnen. Das würde ich schon gerne wissen wollen, wie jemand das einfach alles dann so abtun kann. Irgendwie. Weil es gibt ja wirklich nervige und unbequeme Fragen, die so ein Glaubenskonstrukt auch ins Wanken bringen können. Wenn jemand sagt, das habe ich alles gar nicht oder da habe ich auf alles eine Antwort, dann würde ich sagen, das ist sehr schön, ich habe das meistens nicht.
Okay, du sagst, du kennst so Zeiten, wo du zweifelst an deinem Glauben. Gibt es in deinem Glauben etwas auch, wo du sagst, das ist, weiß ich nicht, wie so ein Grundwasserpegel oder sowas, ich suche ein Bild, wo du sagst, irgendwie ganz tief innen fühle ich mich da getragen oder so? Gibt es sowas bei dir?
Ja, schon.
Was wäre das?
Ich würde auch gar nicht sagen, es ist so ein Grundwasserpegel, obwohl das ein schönes Bild ist. Weil ich würde auch sagen, es ist halt mal mehr da und mal weniger irgendwie. Das ist nicht so eine, zumindest auf der Gefühls-, auf der emotionalen Ebene finde ich es nicht so konstant. Ne? Also manchmal gibt es so Tage, wo ich so denke, boah, da fühle ich mich jetzt überhaupt nicht besonders getragen. Aber ich würde es fast auch wieder so runterbrechen auf diesen Gott-ist-Liebe-Satz. Was auch immer das dann heißt, da müsste man natürlich auch immer noch jedes einzelne Wort definieren, wenn man es wirklich so bis ins Ende denkt. Aber das ist erstmal was ich sehr hoffnungsvoll trotzdem finde. Und gleichzeitig kann sich auch mit dem Satz natürlich abends hinsetzen und die Nachrichten anmachen und denken, wie bringen wir das denn jetzt zusammen? Irgendwie diesen Satz und dieses Konzept mit dem, was gerade so auf der Welt passiert.
Wie bringst du es zusammen?
Oft gar nicht. Also das war auch neulich nochmal echt eine interessante Erfahrung. Da saß ich mit Freunden zusammen, die so mit Gott und Glaube und Kirche überhaupt nichts am Hut haben. Und haben dann schon auch so ein bisschen provokant gefragt, so, jetzt ist hier irgendwie, jetzt haben wir hier Nachrichten von der Pandemie und auch von Krieg. Wie kriegst du denn das jetzt zusammen? Erklär uns das doch mal. Wir würden es wirklich gerne wissen. Und dann war tatsächlich meine Antwort an der Stelle, kriege ich gerade auch nicht zusammen. Das Beste, was ich machen kann, ist irgendwie Gott zu sagen, verstehe ich nicht, kapiere ich nicht irgendwie.
Okay, du hast Freunde, die sagen, du bist ein spiritueller Mensch. Hast du dann manchmal das Gefühl, dass du Gott verteidigen müsstest?
Nicht so sehr. Also das gab es mal auf jeden Fall, so die Zeit. Ich glaube, mittlerweile können, also gerade so meine Freunde oder auch Leute, die, was weiß ich, zu einer Lesung oder zum Konzert kommen, das auch schon halbwegs einschätzen, dass das gar nicht mein Ansinnen ist, Gott verteidigen zu wollen, ne? Sondern dass die sind dann einfach an meiner Meinung interessiert, aus einer Perspektive, die sie so vielleicht nicht haben.
Warum glaubst du, hat Gott es nicht nötig, verteidigt zu werden?
Ich glaube, wenn Gott verteidigt werden müsste von mir, dann wäre das jetzt kein besonders beeindruckendes Wesen. Also wenn ich Gott verteidigen müsste und er das wirklich bräuchte, dann würde ich auch mal stark hinterfragen, wofür ich dann überhaupt Gott brauche, wenn er das nicht mal hinkriegt, sich selber zu verteidigen.
Man kann ja manchmal in so Gesprächen auch den Eindruck bekommen, wenn Menschen sehr vehement Gott verteidigen, könnte man schon mal den Eindruck bekommen, verteidigen die eigentlich Gott oder sich selber?
Ja, oder ihr eigenes Gottesbild zumindest. Ne? So, weil das ist ja schmerzhaft, wenn einem das weggenommen wird unter Umständen. So, das verstehe ich sogar, warum man das tut. Das ist natürlich, das ist jetzt hier meine Brille, durch die ich die Welt sehe. Bitte mach da keine Kratzer rein, sonst sehe ich nicht mehr so gut irgendwie. Das ist ja schon, verstehe ich schon.
Ich finde das einen interessanten Widerspruch so in den Schriften, diesen alten Schriften, die wir Bibel nennen, große Bibliothek, wird ständig von Gott gesprochen, auch in großen Bildern und so Gott selber spricht. Und andererseits gibt es dann da dieses ganz strenge Verbot, wir sollen uns kein Bild von Gott machen. Wie gehst du auch als Poet und Sprachkünstler mit dieser Spannung um?
Ich glaube, ja, das ist tatsächlich eine sehr interessante Spannung, weil ich glaube, wenn wir über Gott reden, können wir das nur in Bildern. Weil wir haben keine absolute Ahnung, was wir eigentlich meinen, wenn wir Gott sagen.
Aber wir sollen uns doch kein Bildnis machen, steht da.
Ja, ich glaube, also ich verstehe es so und möglicherweise, ich bin auch kein Theologe, vielleicht kann man mich auch ganz leicht widerlegen, aber ich verstehe es so, wir sollen kein Bild so zementieren. Wir sollen nicht das eine Bild nehmen und sagen, aha, guck mal, so ist übrigens Gott. Ich habe es jetzt verstanden, ich zeige dir das jetzt irgendwie. Ich glaube, deswegen ist die Bibel ja auch voller Bilder, auch voller unterschiedlicher, teilweise auch sogar sich ein bisschen widersprechender Bilder, ne? Weil alles das wahrscheinlich ein Teilaspekt oder so ein kleines Puzzlestück ist, was man zusammenfügen muss und selbst dann ist das Bild noch nicht komplett, ne? Irgendwie. Also ich versuche das ganz oft auch irgendwie Bilder zu finden, die was mit meinem Alltag zu tun haben, ne? Da gibt es ja irgendwie in der Bibel natürlich Bilder aus einem anderen Zeit- und Kulturkreis irgendwie, da gibt es Hirten und Türme und all das irgendwie kommt in meinem Alltag nicht so oft vor, Hirten und Türme irgendwie. Ich habe zum Beispiel in dem hinteren Teil von dem Text, den ich am Anfang gelesen habe, kommt zum Beispiel noch so ein Bild vor, wo ich Gott mit Kaffee vergleiche irgendwie. Und da ist natürlich völlig klar, natürlich ist Gott nicht dasselbe wie Kaffee, aber es hat mitunter vielleicht einen Aspekt, an dem man sich eine Eigenschaft vielleicht oder einen Aspekt von Gott irgendwie besser vorstellen kann. Und irgendwie so ist es halt so ein Rumtanzen mit den Bildern, mit der Sprache, um es irgendwie zu fassen zu kriegen, in dem Bewusstsein, dass man es nicht so richtig zu fassen bekommt.
Lies uns gerne noch einen Text.
Das mache ich sehr gerne. Der passt eigentlich auch ganz gut zu diesem Gott ist Liebe-Punkt. Ich habe ein Gedicht geschrieben, das heißt Semikolon, weil ich das ein sehr sympathisches Satzzeichen finde, weil das auch hier nicht so richtig weiß, was es ist. Es ist kein Punkt, also das traut sich nicht so richtig so, ich mache jetzt hier einen Punkt. Komma ist es aber auch nicht, dafür ist es doch irgendwie zu überzeugt, dass da nicht einfach nur ein Komma hinkommt und es ist so was dazwischen.
Ist irgendwie ein Ausrufezeichen verkehrt rum, oder?
Ja, ist nicht der, auf eine Weise, ja. Ne? Ja, stimmt, können uns, ja, ist witzig. Ja, stimmt. Mhm. Sehr gut. Ein Drahtseilakt. Seiltänzer Albtraum im irgendwo Dazwischenraum von Tanzen und Taumeln, Zweifeln und Staunen, Wissen und Glauben. Vage Versatzstücke als Wahrheit verkaufen. Zwei Seiten, die sich treffen und auf mir als ihrem Schlachtfeld streiten. Nicht sichtbar ist auch nicht wahr, trotz kindlicher Kommunikation mit etwas, das so viel größer als ich war. Schachmatt gesetzt durch Horden verlegener Fragezeichen. Am Ende des Tages reichen die Buchstaben des Alphabets selbst in Summe nicht aus für ein Gebet, das ich begeistert zu sagen bereit bin. Aber sind Fragezeichen nicht genau das? Zeichen, Symbole, Hinweisschilder auf Wegen, denen hin und wieder zweifelnde Pilger begegnen, Denkmäler des begrenzten Denkens. Ich habe genügend ungenügende Versuche unternommen, und auch das ist nur einer davon, Wundervolles zu verbalisieren, das sich aus meinen Zeilen stiehlt, jedes Mal, wenn ich es probiere. Künstliche Kopien romantischer Schwärmerei, blasse Porträts dessen, was ich eigentlich mein. Platt pathetische Poesie, jedes Wort ist eines zu viel, vielleicht steht Schweigen uns besser als Theologie. Vermutlich ist das sowieso nie der Punkt gewesen. Nicht mal das Fragezeichen. Weder Punkt noch Komma. Irgendwas dazwischen. Ein Semikolon imitierend tanze ich taumelnd weiter inmitten von Glauben, Zweifeln und Wissen. Semikolon.
Danke. Ja, vielleicht steht uns Schweigen ja besser. Warum reden wir überhaupt noch von Gott, wenn wir nichts Genaues sagen können? Warum gibt es Menschen, so wie dich und ich kenne auch viele andere, die das nicht loslässt? Die sagen, ich rede da weiter drüber, weil vielleicht alles das, was wir schreiben, singen, sagen können, aus Gott kommt, kann man genauso sagen, ja, haben wir uns ausgedacht, ist eine Projektion. Aber warum? Warum dann nicht schweigen?
Na, ich würde auch da wieder sagen, wenn diese Idee von Gott, und selbst wenn es nur eine Idee ist, mich wirklich dazu befähigt, andere Menschen zu lieben, mich selbst zu lieben, dann ist das ja schon mal eine fantastische Idee. Mhm. So. Und mir fällt auch keine bessere ein. Erstmal, würde ich sagen. Also selbst wenn am Ende des Lebens sich herausstellen sollte, das war halt wirklich nur eine Idee, eine schöne Idee, ohne Zweifel, aber nur eine Idee, würde ich sagen, ja, aber es hat an den Stellen, wo das passiert ist, wo es das wirklich geschafft hat, hat es mein Leben bereichert und besser gemacht. Das wäre ohne wahrscheinlich schwieriger gewesen irgendwie. Das heißt, da würde ich ganz pragmatisch einfach sagen, für mich funktioniert das erstmal. Und alles andere gucken wir mal irgendwie. Und da kann man natürlich ganz viel drüber reden und schreiben. Und das macht auch Spaß und das ist auch spannend. Aber so als ganz pragmatischen Ansatz würde ich sagen, wenn diese Idee von Gott und dass Gott Liebe ist, mich befähigt, andere Menschen zu lieben und mich zu lieben, dann ist das erstmal was, was trägt. So, und ich glaube, am Ende ist es ja auch, geht es ja auch nie darum, jetzt irgendwas zu schreiben, wo man sagt, das hat jetzt Allgemeingültigkeit, so sehen wir das jetzt, sondern es ist dann ja auch da wieder, wie mit den Gottesbildern, so ein Nebeneinanderlegen. Ne, jemand anderes hat vielleicht irgendeinen anderen Punkt, der total wichtig ist oder ein anderes Bild, auf das ich niemals kommen würde, und erst im Zusammenlegen wird das dann ja spannend, glaube ich. Also gerade deswegen dieses auch gemeinsam auf der Reise und gemeinsam auf der Suche sein, finde ich ja auch viel spannender, als das alleine einfach nur mit mir selbst zu verhandeln.
Du hast von Freunden erzählt, mit denen du auch schon mal wahrscheinlich Texte vorträgst auch, mhm, oder so, oder die dich fragen, was ist das für ein Gott der Liebe und so. Das heißt, du kommst dann mit Menschen ins Gespräch. Wie gehen die denn um mit solchen Texten, wenn die merken, du setzt dich mit Gott auseinander? Mhm. Wie kommen die damit klar?
Also eigentlich sehr gut, weil ich glaube, auch da geht es wieder viel um die Haltung, aus der heraus man das macht. Ich glaube, gerade so eine Haltung wie, das ist, an dem Punkt bin ich gerade so und ich teile das mit euch, das sind Gedanken, die ich mir gemacht habe, Fragen, die ich mir stelle, vielleicht Teilstücke von Antworten, die ich gefunden habe. Ich lege euch das mal hier hin, ihr könnt es angucken, ihr könnt es anhören und nehmt das, was ihr brauchen könnt, und den Rest lasst ihr halt liegen irgendwie. Ich glaube, diese Haltung, die ist sehr einladend, die die lässt Leute irgendwie rein und stülpt da aber nichts über und zwingt das keinem auf. Ne? Wohingegen, wenn ich sagen würde, so, ich werde euch jetzt mal erzählen, was ich über Gott weiß. Und danach solltet ihr das am besten auch alle so sehen, weil so muss man das übrigens machen, ansonsten ist es falsch. Ne? Das ist ja, also das möchte man ja selber auch nicht, dass jemand das bei mir macht zum Beispiel.
Nee, nicht so gern, ne? Wahrscheinlich nicht so gern. Ist es denn eigentlich völlig wurscht, was wir über Gott sagen? Oder gibt es für dich Quellen, die für dich, oder Geschichten oder Traditionen, wo du sagst, das hat für mich mehr Relevanz als was anderes? Ne? Gibt auch Leute, die sagen, gut, Gott ist in der Natur und in jedem Baum und irgendwie doch so. Machst du da für dich Unterschiede oder woher kommt das, was du dann Gott nennst? Was sind deine Quellen?
Ja, das ist natürlich auch eine spannende Frage. Ich glaube, also ich finde das alles total spannend, auch so zu sagen, Gott ist in der Natur und wahrscheinlich stimmt es auch zu einem ganz großen Zeitpunkt. Ich in meiner Prägung bin natürlich irgendwie christlich sozialisiert und aufgewachsen, deswegen ist natürlich meine primäre Quelle erstmal die Bibel. Und wenn ich Gott sage, meine ich natürlich hauptsächlich den Gott, so wie er in der Bibel irgendwie beschrieben ist. Deswegen meine ich ja, man muss selbst das Wort Gott ja irgendwie definieren, weil man ja auch nicht automatisch davon ausgehen kann, dass du dasselbe dabei denkst und empfindest und darunter verstehst wie ich. Aber das ist halt meine Prägung und meine Brille. Möglicherweise wäre ich anders geprägt und woanders geboren und zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort, hätte ich vielleicht eine ganz andere. Total möglich, aber das ist halt so mein Bezugsrahmen. Aus dem kann ich mal mehr, mal weniger raus, aber erstmal ist das natürlich meine Hauptquelle, ist ja irgendwie klar. Und ich bin natürlich interessiert und gucke mir ganz viele andere Sachen an und merke, es gibt ganz viele Gemeinsamkeiten irgendwie auch an anderen Stellen und Überschneidungen. Aber trotzdem, da bin ich halt nicht genug drin. Ne? Das ist halt so wo ich herkomme, so auch beim Thema Gott so ein bisschen.
Wenn das deine Tradition ist, im jüngeren Teil der Bibel geht es ständig um Jesus. Und auch in Jesu Beziehung zu Gott, hat Jesus und Gott, ist das für dich irgendwie untrennbar verbunden? Oder wie siehst du dann diesen Jesus?
Ja, würde ich schon sagen. Also erstmal Jesus, selbst wenn man es nicht damit verbinden würde, ist ja Jesus unbestritten eine unfassbar faszinierende Person, einfach so. Als literarische Figur allein schon, ne? Oder auch als historische Person. Da gibt es ja kaum jemand, der sagt, das, was Jesus getan und gesagt hat, das ist ja eigentlich Quatsch. Wenn wir so leben würden, dann wäre die Welt viel schlechter. Ne? Also das, ich glaube, da wird man wenig Leute finden, die sagen, boah, die Bergpredigt, das ist eigentlich wirklich, da wird die Welt schlechter werden, wenn wir uns danach alle richten würden. Aber ja, also gerade auch, das ist natürlich, kommt auch aus meiner Prägung, aber das habe ich auch nie abgelegt, dass ich schon Jesus und Gott sehr stark verknüpfe. Und das, obwohl ich es überhaupt nicht verstehe und obwohl das für mich ein großes Mysterium ist, das auch schon irgendwie zusammenbringe, dass das irgendwie stimmt, wie auch immer, dass da in Jesus Gott Mensch geworden ist, was auch immer das heißt und wie das vonstatten geht. Und ja, das würde ich schon sagen, das ist was zu meinem Glauben dazugehört.
Hm. Hast du noch einen Text für uns?
Gerne. Gucke ich gerade mal welchen. Das passt vielleicht ganz gut zu dieser Reise und zu diesem Gottesbilder ab- und wieder aufhängen. Das ist ein Text, der heißt ganz provokant, ich glaube nicht mehr an Gott. Und geht so. Ich glaube nicht mehr an Gott. Als ein Rabenvater mit speziellen Lieblingskindern, Schutzpatron des Wohlstands, besungen und vereinnahmt von uns Privilegierten. Ich glaube nicht mehr an Gott, ohne Leerstellen und verdammt viele Fragezeichen, Geheimnis im Vielleicht, das mich mehr tröstet als satt proklamierte Sicherheiten. Ich glaube nicht mehr an Gott, als Briefkastenentleerer meiner Wunschzettelfabrik, solange ich Hände falt, mache ich sie mir in den Schoß gelegt, auch nicht mehr schmutzig. Ich glaube nicht mehr an Gott in Kategorien von komplexen Regelsystemen, denn ich will, dass ich muss, bricht sich für mich herab in dem Satz, Gott ist Liebe. und selbst da bleibt genug zum Nichtverstehen stehen. Ich glaube nicht mehr an Gott als ein Wesen mit ausschließlich männlichen Artikeln und solcher Attribute, die gute Bilder ausschließen und Empathie ersticken. Ich glaube nicht mehr an Gott als thronend hoch oben irgendwo schwebende Person, ganz getrennt betrachtet von meinen nächsten Ebenbilderkreaturen. Ich glaube nicht mehr an Gott als Mittel zum Zweck für meinen gut gepflegten Hochmut. Das Zarte ist kein Wettkampf für besser, mehr und höher und wer sich dabei hervortut. Ich glaube nicht mehr an Gott als Angstmacherin hinter schwarz-weiß gemalten Linien. Mein Zweifel ändert mich und sollt er Gott verändern, ist sie's wohl nie gewesen.
Weiser Theologe Karl Barth hat mal gesagt, wir können eigentlich gar nicht von Gott reden, weil Gott ist so anders und so weit weg und so grundverschieden von uns, ne? Dass es ja dann doch immer nur so ein potenzierter Mensch wird, von dem wir da reden. Wir können eigentlich gar nicht von Gott reden, aber wir können nicht anders und machen es eben doch.
Ja.
Kennst du diese Spannung?
Ja, ist im Grunde ja das, was ich die ganze Zeit versuche irgendwie. Also ich kenne das Zitat auch, finde es auch sehr schön. Ich habe das auch schon mal als Einleitung für ein Gedicht genommen, weil es im Grunde wirklich das sehr gut auf den Punkt bringt. Eigentlich, es ist von vornherein eigentlich zum Scheitern verurteilt, was wir da versuchen. Und trotzdem versuchen wir es.
Ich bleibe mal penetrant. Warum ist das wichtig? Weil für dein Ideal der Liebe brauchst du doch jetzt nicht Gott.
Nicht zwangsläufig vielleicht, oder vielleicht braucht man dafür nicht Gott, ich vielleicht schon irgendwie, weil ich finde das schon irgendwie hilfreich, diesen Gedanken, da ist irgendwie etwas oder jemand, der quasi die Summe dieser Liebe ist oder vielleicht auch die Quelle dieser Liebe ist. Also so der Gedanke, ich muss irgendwie versuchen, diese Liebe aus mir raus ständig irgendwie so hervorzuholen und hervorzupressen, finde ich total anstrengend auch. Obwohl das Menschen wahrscheinlich auch schaffen, irgendwie so aus anderen Motivationen das hinzukriegen. Vielleicht ist das sogar besser, wenn man sagt, man braucht nicht irgendwas Übergeordnetes und ist trotzdem ein sehr liebevoller Mensch. Ich finde das trotzdem einen schönen Gedanken, dass man sich irgendwie an dieser vielleicht Quelle der Liebe irgendwie andocken kann und dann irgendwie Teil davon ist und sich davon beschenken lassen kann und dadurch auch befähigt ist, andere zu beschenken.
Also hat das auch irgendwie was Entlastendes oder Befreiendes oder so?
Ja, ich würde sagen schon. Also auch diese ganze Idee zu beten, ne, oder mit Gott zu reden, hat ja im Grunde diese Funktion auf eine Weise, ne, dass ich sage, boah, ey, wie die Welt gerade funktioniert, verstehe ich überhaupt nicht. Also so eine Form von Abgeben auch von Sorgen und von Ängsten und auch von Sachen, die schön sind irgendwie. Auch das kriegt man sicherlich ohne Gott hin, aber das finde ich schon hilfreich irgendwie.
Also schön, wenn die Klage einen Adressaten hat.
Ja, total. Manchmal verzweifle ich fast an meinem eigenen Zweifel und frage mich bisweilen, ob all diese zweifelnden Zeilen allein durch ihr Geschriebensein dich nicht doch irgendwie beweisen. Tautropfen gleich benetzt Gewissheit morgens meine in Fragezeichenformation wachsenden Grashalme. Bis die Sonne steigt, der Tag sich neigt und die Tropfen vertrocknen durch den allmählichen Föhn der Alltäglichkeit. Zwischen Geborgenheit und Verborgenheit bleibt kein Wort, das reicht und vielleicht feierst du meine kindlichen Strichmännchen-Texte und klebst sie an deine Wand. Unterbrichst behutsam meine gestammelten Erklärversuche für mein krummes Gekritzel über den Rand. Ja, und nicht mal die hast du jemals verlangt. Da sind keine Worte für dich. Aber bei dir verorte ich mich.
Wer die kindlichen Strichmännchen-Texte über Gott von Marco Michalczyk noch mal nachlesen möchte, dem empfehle ich wärmstens sein Buch Alles wird ein bisschen anders. Marco, ganz herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Dass du deine Gedanken über Gott und deine Reise mit uns geteilt hast. Das war für heute Gott im Gespräch. Und tschüss.